Es hat ja vielleicht den Anschein, als würden wir über nichts anderes reden, als über Dinge, die man jeden Tag in der Zeitung lesen und an den Nachrichten sehen kann. Und in gewisser Weise stimmt es auch. Aber der Punkt, um den es uns heute Abend geht, ist der, dass all diese Problematik, wie sich unser Klima verändert aufgrund von unserem Lebensstil, auch ein geistliches oder ein spirituelles Problem darstellt. Ganz am Schluss, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, beim Anschauen von dem Al Gore-Film, wer ihn überhaupt gesehen hat, kann ich mal sehen? Oh ja, 2, 3. Ganz am Schluss im Nachspann ist da zu lesen, verschiedene Dinge, die man tun kann. Und unter anderem steht in diesem Nachspann, wenn Sie an die Kraft des Gebets glauben, dann beten Sie, dass Leute die Kraft finden, sich zu verändern. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu den Aussagen, die wir da in der Fußgängerzone eingefangen haben, dann glaube ich, das müssen wir dringend tun. Denn, und ich weiß nicht, ob es unter uns so viel anders ausgeschaut hätte. Die meisten Leute sagen, ja, wir wissen es. Ja, wir glauben, da gibt es diesen Zusammenhang. Ja, wir glauben, es ist ein Problem. Oder wir glauben, es wird ein Problem. Und wenn dann die Frage ist, ja und was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Kein Plan hat der eine Herr mit dem grauen Bart dann gesagt. Und er hat auch keinen Plan, wie viel Schadstoff er im Augenblick produziert oder wie viel Treibhausgase und was er machen könnte, um das irgendwie zu senken. Warum haben wir keinen Plan? Und dann dieses junge Pärchen, wo er gesagt hat, vielleicht braucht es eine Katastrophe, dass die Leute aufwachen. Die Frage ist gar nicht, braucht es eine Katastrophe, wie viele Katastrophen braucht es? Wir hatten hier ja eine im letzten Jahr. Und das war, wie uns dann die Fachleute gesagt haben, wahrscheinlich nur so ein Vorbote von dem, was jetzt in Zukunft öfter auftritt, diese Überschwemmungen, die es gegeben hat in Bubenreuth und in Beiersdorf. Und wer in den Tagen mal da war und gesehen hat, wie sich die kaputten Möbel auf den Straßen gestapelt haben und wie es gerochen hat und alles, der hat ja noch eine Vorstellung davon. Und noch schlimmer natürlich alle, die es unmittelbar persönlich betroffen hatte. Theoretisch wissen wir, was zu tun wäre. Praktisch kriegen wir es oft genug nicht auf die Reihe. Praktisch hilft nicht mal so ein drastischer Weckruf, dass wir wirklich aufwachen, dass wir wirklich was ändern, sondern wir versuchen dann auch immer noch mal drüber nachzudenken, ob wir nicht doch so weitermachen könnten wie bisher. Woher kommt diese merkwürdige Trägheit? Daher, dass wir denken, vielleicht erleben wir die Konsequenzen nicht mehr. Wer weiß. Und so ist es manchmal so, dass wenn man über dieses Thema spricht, oder die Leute, die schon längst angefangen haben, über dieses Thema zu sprechen, sich vorgekommen sind wie Rufer in der Wüste. Wir haben ja diesen Ausdruck, den haben wir übrigens aus der Bibel geklaut oder entlehnt. Da gab es etliche Rufer in der Wüste und die Dynamik war immer die gleiche. Da sind Leute gekommen, in diesem Fall im Alten Testament waren es die Propheten, die gesagt haben, wenn das hier so weitergeht, wenn nicht was passiert, wenn wir nicht den Kurs ändern, auf dem wir unterwegs sind, dann werden wir eine Katastrophe erleben. In dem Fall im Alten Testament waren es die Könige, die ihre Großmachtsfantasien ausgelebt haben und gemeint haben, sie können wie die Großreiche zur Rechten oder zur Linken oder im Norden und im Süden aufkrachen, reich werden und im Konzert der Großen mitspielen. Wir träumen alle von einem Lebensstil, der auch zumindest konkurrieren könnte mit dem, was Könige damals an Reichtum besessen haben und an Bequemlichkeit, an Annehmlichkeiten. Wir machen uns das gar nicht bewusst, aber wir leben besser als die Könige in den meisten Epochen der Menschheitsgeschichte, jeder einzelne von uns. Wir fühlen uns nicht so, weil es zu viele Könige um uns herum gibt, aber weil es so viele Könige gibt, verbrennen, verheizen wir auch so viel, dass es bei uns immer wärmer wird und überall sonst auf der Welt. Diese Propheten haben sich auch dagegen gewandt, dass die Leute, denen es gut ging, die reich waren, abgestumpft sind gegen das Elend der Leute, auf deren Kosten sie gelebt haben. Und wir sehen es nicht nur im Alten Testament vor vielen, vielen hundert Jahren, sondern wir sehen genau die gleiche Geschichte mit Jesus, der auch seinen Landsleuten und seinen Zeitgenossen erklärt hat, wenn ihr so weitermacht wie bisher, dann gibt's eine riesige Katastrophe. In dem Fall eine politische Katastrophe, weil es eine Konfrontation mit den Römern gegeben hat. Die kam auch. Und 40 Jahre nach Jesus ist Jerusalem bis auf die Grundmauern zerstört worden. Aber er hat beides gebracht, nicht nur eine radikale Kritik, es kann nicht so weitergehen, auch eine radikale Hoffnung, dass es besser werden kann. Auf die haben zuallererst allerdings nicht die Mächtigen, sondern die Armen reagiert. Oder die, die am Rande standen bis dahin. Aber was er gesagt hat, ist, es ist möglich, dass wir falsche Ziele verfolgen und nicht nur Unheil über uns selber und über andere bringen, sondern dass wir auch noch das Gute, was Gott eigentlich für uns möchte, verpassen auf diesem Weg, wenn wir für die falschen Ziele kämpfen. Denn, das war die Botschaft, die Jesus auch gebracht hat, Gott ist dabei, seine Welt, die so aus dem Gleichgewicht geraten ist, und heute sehen wir es auf in noch viel größeren Dimensionen als damals, diese Welt wieder ins Gleichgewicht zurückzubringen, wieder zurechtzubringen, zu heilen. Heute wie damals ist, wenn jemand kommt und so eine Warnung ausspricht, ist immer eine Glaubensfrage. Glaube ich, dass der Grund hat, mich zu warnen? Glaube ich, dass diese Gefahr tatsächlich real ist? Für uns heute ist sie absehbar und trotzdem gibt es Leute, die es nicht wahrhaben wollen. Weil die Vorstellung, jetzt was zu ändern, für sie so viel unangenehmer ist, als einfach so weiterzumachen. Und wie ihr seht, das heißt, einige haben ihre Playmobil-Männchen hier schon gerettet, den Kopf in den Sand zu stecken. Wenn jemand kommt und sagt, es wird eine Katastrophe geben, dann kann man so lange mit ihm diskutieren, bis die Katastrophe eingetreten ist. Der Sinn dieser Warnung war allerdings, die Katastrophe abzuwenden. Das heißt, Leute vorher auf einen anderen Weg zu bringen. Und so ist es heute auch. Leute sagen, na ja, ob die Zahlen stimmen, ob die Wissenschaftler sich nicht verrechnet haben und, und. Und wir können da lang diskutieren. Und möglicherweise haben sie sich hier und da ein bisschen verrechnet. Möglicherweise stimmen die Zahlen nicht ganz. Möglicherweise sind die Warnverhältnisse schlimmer. Möglicherweise sind sie ein bisschen harmloser, als wir es uns im Augenblick ausmalen. Aber wenn wir das nur dazu benutzen, um zu rechtfertigen, dass wir nichts ändern, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Es ist ja schon so, dass Zyniker wie Matthias Horks, den kennen vielleicht einige, so eine Art Trendforscher, behauptet, diese ganze Klimadiskussion wird zur neuen Religion. Und er hat natürlich was Richtiges dran gesehen, nämlich, dass es sowas wie Glauben erfordert, so eine Warnung ernst zu nehmen, zu beherzigen und sich auch zu überlegen, wie können wir das verändern. Denn wenn wir darauf warten, bis wir den Beweis bekommen, dann war es schon zu spät. Also so gesehen ist es nicht nur eine Frage des Kopfes, weil die Sachen, die wir eigentlich im Kopf haben müssten, die haben fast alle im Kopf. Gut, manche Dinge gingen ein bisschen durcheinander. Ne? Wenn der eine sagt, in 4 Jahren gibt es keinen Nordpol mehr, dann hat er wahrscheinlich gehört, dass im Jahr 2030, das sind die aktuellen Forschungen, das Eis im Polarmeer verschwunden sein wird. In diesem Jahr konnte man zum ersten Mal durch die Nordwestpassage, also nördlich von Kanada, vom Atlantik in den Pazifik fahren. Das ging vorher nicht. Zum allerersten Mal. Und möglicherweise eben sind in 22 Jahren die ganzen Eisberge im Norden weg. Dann kann die Titanic hin und her fahren und hat auch gleich noch ein bisschen mehr Wasser unter dem Kiel. Also es ist nicht eine Frage des Kopfes, sondern es ist eine Frage des Herzens. Mit dem Herz meine ich jetzt nicht Gefühle, sondern da, wo unsere zentralen Lebensentscheidungen sitzen. Das ist das, was in der Bibel als Herz bezeichnet wird. Das Zentrum von meiner Person und die Geschichte, aus der heraus ich lebe. Denn unsere Identität, die macht sich immer in Geschichten fest. Wenn mich jemand fragt, wer bist du, dann fange ich an zu erzählen, wo ich herkomme, was ich mache, welche Leute mich beeinflusst haben in meinem Leben. Und irgendwann werden Leute verstehen, wer ich bin. Ich gebe nicht nur technische Daten, Körpergröße, Gewicht, Augenfarbe, das sieht man sowieso auf den ersten Blick. Das macht lange nicht so viel aus, aber meine Geschichte, die verrät, wer ich bin und die verrät die wesentlichen Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben und die meine Persönlichkeit ausmachen. Manchmal ist die Frage, aus welcher Geschichte heraus wir leben. Manchmal ist die Frage, in welchem Film denken wir, spielen wir eigentlich? Wir haben ja diesen Spruch, ich glaube, ich bin im falschen Film. Die Probleme, die wir haben, die haben wir nicht trotz der Dinge, an die wir glauben, sondern exakt wegen der Dinge, von denen wir überzeugt sind. Wegen der Geschichten, die wir uns erzählen. Wofür wir auf der Welt sind, was im Leben sich lohnt und erstrebenswert ist. Und es gibt so verschiedene Geschichten, die unseren Kurs beeinflussen. Zum Beispiel die Geschichte von Reichtum, Glück und Sicherheit. Es ist das Ziel im Leben, ein gutes Leben zu haben. Und wir sichern uns ein gutes Leben, indem wir ein bestimmtes Maß an Besitztümern und materiellen Dingen zusammentragen. Und natürlich auch darauf achten, dass wir sie behalten können und sie uns niemand wegnimmt. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir die Grundlage dafür gelegt, dass wir glückliche Menschen sein können. Und manchmal, wenn wir unglücklich werden, dann gehen wir einkaufen. Und dann geht es uns schon wieder ein bisschen besser. Frauen kaufen Schuhe, Männer kaufen Technik. Aber wir gehen beide einkaufen. Also vielleicht nicht nur Schuhe, das war jetzt fies, okay. Und Männer kaufen auch nicht nur Technik, sondern auch Sportgeräte oder sowas. Die andere Geschichte, aus der wir manchmal leben, ist die Geschichte von Kampf, Kontrolle und Konkurrenz. Das Leben ist ein Dschungel. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Jeder ist sich selbst der Nächste, fressen und gefressen werden und der Stärkste überlebt. Die dritte Geschichte, die wir manchmal erzählen, ist die Geschichte vom gleichgültigen Zufall. Diese Welt ist durch Zufall entstanden und wird durch Zufall regiert und deswegen haben wir keine Chance zu sagen, ob irgendwas besonders erstrebenswert sein soll, weil wir ja nicht mal genau sagen können, ob unser Gehirn nicht völlig willkürlich und zufällig funktioniert und ob wir die Wirklichkeit überhaupt angemessen wahrnehmen. Aber wenn es alles auf Zufall beruht, dann gibt es auch kein richtig und falsch mehr, dann gibt es halt nur den einen oder den anderen Zufall, dann gibt es auch keine Verantwortung mehr. Weil der Zufall wird mich nicht zur Rechenschaft ziehen. Der wird mich nicht belohnen für die richtigen Dinge, die ich tue. Und das ist in diesem Fall zum Beispiel wichtig. Dass ich die Hoffnung habe, dass wenn ich die richtigen Dinge tue und ich nur so wenig kleine richtige Dinge tun kann, dass irgendjemand da ist, der noch was dazulegt, damit aus den kleinen richtigen Dingen dann irgendwann das große Richtige werden kann. Und wenn meine Geschichte die von Reichtum und Glück ist, und Hauptsache, ich habe meine Schäfchen im Trockenen, dann werde ich mich auch fragen, warum soll ich von meinem Reichtum, meinem Glück opfern, damit irgendwann nach mir vielleicht, ist ja gar nicht sicher, vielleicht jemand was davon hat. Und wenn die Geschichte von Kampf und Kontrolle und Konkurrenz die Geschichte meines Lebens ist, ja, Pech für die anderen, die schlechtere Voraussetzungen haben. Aber da kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Ich muss selber schauen, dass ich im Rennen bleibe. All diese Geschichten, die wir uns ständig einflüstern, auch wenn wir es uns gar nicht so klar machen, die führen uns dazu, dass wir manche Dinge wahrnehmen und trotzdem überhaupt das nicht schaffen, was zu verändern, dass sich manche Dinge einfach wiederholen. Und deswegen war das Wichtigste, was diese Propheten gebracht haben und das Wichtigste, was Jesus gebracht hat, eine andere Geschichte, eine Geschichte von Liebe und Hoffnung, eine Geschichte von Gott, der seine Welt nicht nur geschaffen hat, sondern der sie liebt und sich nicht selbst überlässt. Das Erstaunliche ist, selbst so eine Geschichte wie die Auferstehung von den Toten, also dass Gott Mensch wird, mit dieser kaputten Welt leidet, bis zum bittersten Ende, aber dann, dass Gott seinen Sohn, der Mensch geworden war, von den Toten auferweckt. wird in der Bibel nicht so gedeutet, als hätten wir da so eine Art Notausgang aus dieser Welt, die dabei ist, in sich zusammenzufallen, wie ein brennendes Haus, wo die Balken schon von der Decke kommen. Und da ist eine Tür und da können jetzt alle rausrennen. Also nicht eine Geschichte der Flucht. Das Interessante ist, wenn der Apostel Paulus über die Auferstehung schreibt und über die Hoffnung, die sie begründet, dann redet er gar nicht so sehr von dem Leben nach dem Tod, sondern dieses Kapitel im 1. Korintherbrief, wo er ganz lange über die Auferstehung redet, endet mit dem Satz, und deswegen seid standhaft, tut weiter das Richtige, weil ihr wisst, dass es nicht vergeblich ist. Also Paulus sagt, es ist nicht eine Hoffnung aus einer Welt, die kaputt geht, zu entkommen, sondern es ist eine Hoffnung, dass diese Welt, in der wir leben, irgendwann neu und verwandelt und wiederhergestellt wird. Darum geht's. Darum geht's Gott. Also er kommt nicht einfach mit so einem, wie soll ich sagen, himmlischen Helikopter rein und zieht uns alle an so einer magischen Seilwinde da raus, sondern, um ein anderes Bild zu verwenden, er wirft so eine Art Survival-Pack ab, zack, und sagt, hier, damit kannst du überleben und damit kannst du auch noch anderen Leuten helfen zu überleben. Und jetzt tu das Richtige, tu das Gute, werde nicht müde, lass nicht ab, weil es Hoffnung gibt. Nicht, dass wir alles selber machen müssten, aber auf einmal ist die Perspektive die, wenn Gott dabei ist, seine Welt neu zu schaffen und wenn er sozusagen den Prototypen davon schon ins Rennen geschickt hat, wenn wir sozusagen eine Anzahlung dafür haben, schon sowas wie eine Vorabgarantie, dass es nicht zum aller Schlimmsten kommen wird, es mag wohl schlimm werden zwischendurch, dann haben wir die eine Gewissheit, dass klein, wie auch immer die Dinge sind, die wir tun können, die nicht verschwendet sind, sondern dass irgendwann Gott sozusagen all die kleinen Dinge, die wir tun, einsammelt und daraus diese neue Welt baut. Es ist nicht vergeblich. Und ich glaube, das ist das Entscheidende für uns, weil wir manchmal das Gefühl haben, dieses Problem ist so groß, weil es global ist, dass es eigentlich egal ist, ob ich was mache oder nicht. Schon mal das Gefühl gehabt? Was nützt denn, wenn ich was mache? Aber der Punkt ist, es ist nicht egal. Es ist selbst dann nicht egal, wenn ich der Einzige wäre. Aber die Hoffnung ist ja, dass wir nicht die Einzigen bleiben. Und von daher nochmal zurück zu dieser anderen Geschichte, der Geschichte von Liebe und Hoffnung. Das ist eine Geschichte, von der wir lernen müssen, sie persönlich zu nehmen. Wir sagen ja manchmal, nimm es nicht persönlich, aber in dem Fall, bitte nimm es persönlich. Mach es zu deiner eigenen Geschichte. Die Geschichte von einem guten Gott, der eine gute Welt geschaffen hat und der sie auf ein gutes Ziel wieder bringt, selbst wenn in der Zwischenzeit die Lage manchmal wirklich ernst ist. Die Geschichte von einer neuen Gemeinschaft von Leuten, die entsteht, weil wir aus dieser Geschichte von dem guten Gott leben. Und dann sowas wie ein Tatendrang, den wir miteinander entwickeln können. Und das ist ja die andere Sache. In dem Moment, wo ich nicht mehr der Einzige bin, wo ich mich frage, bin ich eigentlich doof, jetzt Strom zu sparen, weniger Auto zu fahren, meine Heizung ein paar Grad runterzudrehen, nicht mehr so viel mit dem Flugzeug zu verreisen und was man sonst noch alles machen kann als Privatmensch. Und es wird nicht reichen, wenn nicht die Regierungen auch ihren Teil dazu tun, aber die Regierungen werden vielleicht ein bisschen mehr tun, wenn sie einen Veränderungswillen bei uns spüren. Die meisten Regierungen tun so wenig, weil sie wissen, dass wir uns eigentlich nicht verändern wollen. Und weil es wahnsinnig anstrengend ist, Leute zu zwingen, sich zu verändern, die es nicht wollen. Vor allem kostet es die Chancen bei der nächsten Wahl. Also haben wir auch da eine Chance einzuwirken. Aber ich glaube, wir können drei Dinge machen. Wir können tatsächlich beten. Und das müssen wir machen. Weil die Kraft zur Veränderung, die wir im Augenblick hier sehen, einfach nicht reicht. Nicht, um in 8 Jahren das Ruder rumzuwerfen. Und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wir müssen planen. wirklich einen Plan machen, was wir konkret ändern können. Und da kann jeder was machen. Und es ist egal, wie klein es ist, Hauptsache wir tun was. Und dann Verbündete suchen und uns gegenseitig immer wieder Mut machen und zu sagen, ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Weil man sich natürlich ab und zu tatsächlich fühlt wie der Depp. Ich glaube, ich habe hier noch ein kleines Bild. Ja, genau. Ihr könnt, wenn ihr nach Hause kommt, euch mal vor euren Computer setzen und www.bundesumweltamt.de eintippen. Nur eine Sache, die man konkret machen kann. Ups, können wir nochmal zurück? Und da gibt's einen CO2-Rechner. Das ist jetzt mein Ergebnis, das ich hier eingeblendet habe. Ich habe es gestern gemacht, wahrheitsgemäße Angaben, also nicht geschummelt. Und es hat ganz gut ausgeschaut, deswegen konnte ich es hier einblenden. Aber es ist nicht genug. Also ich habe das für unseren ganzen sechsköpfigen Haushalt gemacht. Und ihr seht, wir liegen unter der Hälfte des Durchschnitts. Das liegt natürlich daran, dass wir in einem relativ neuen Haus wohnen und wenig Energie verlieren. Und das ist wahrscheinlich sowieso 6-Personen-Haushalte energieeffizienter als kleinere Haushalte pro Kopf arbeiten. Also insofern kein Grund, jetzt irgendwie maßlos stolz zu sein. Ich zeige es eigentlich nur, weil jeder kann das machen. Ihr könnt es alle durchrechnen, eure Stromrechnung, eure Heizungsrechnung mal rauskramen, das durchrechnen und dann mal schauen. Bei mir war es so, hier, ja, Strom. Das war der eine Punkt, wo mir das Bundesumweltamt jetzt keinen Smiley gegeben hat. Und das ist der Punkt, wo wir uns als Familie mal zusammensetzen müssen und mal schauen, wie wir noch ein bisschen mehr Strom sparen können. Und dann könnt ihr euch überlegen, was ihr machen könnt. Da gibt es ein paar praktische Tipps. Und ihr könnt euch, und das denke ich ist wichtig, eben immer wieder zusammensetzen mit anderen Leuten und sagen, was macht ihr? Wegen mir macht einen Wettbewerb draus, macht ein Spiel, dann macht es vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß. Das muss ja nichts Verbissenes sein, nichts Freudloses, wenn man da spart, sondern man spart ja auch gleichzeitig noch ein bisschen Geld. Und dann kann man ab und zu mal eine kleine Klimaparty feiern. Vielleicht ohne Eiswürfel in den Getränken. Von dem gesparten Geld. Okay, also es darf ruhig was Spaßiges sein, weil wir ja auf ein gutes Ziel hinleben, arbeiten, denken und beten. Und wir werden jetzt gleich miteinander ein Lied singen, das heißt Change Me on the Inside, aber damit das tatsächlich passiert, würde ich gern mit uns und für uns alle beten. Vater im Himmel, diese Sache mit dem Klima ist nicht die einzige Situation in unserem Leben, wo wir merken, unser Kopf sagt uns, was richtig wäre, und trotzdem fällt es uns so unendlich schwer, auch nur einen einzigen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Wir wissen, was gut ist, und wir haben solche Schwierigkeiten, uns aufzuraffen, es zu tun. Und in unserem Herzen und tief hinten in unserem Hinterkopf, da sitzen Dinge, die uns bremsen. Dass es uns schwerfällt, zu glauben, dass du dich für uns und für die Welt interessierst. Dass wir uns manchmal alleingelassen fühlen und denken, wir müssen selber drum kämpfen und sind auf uns alleine gestellt. Dass wir ein gutes und ein glückliches Leben haben. Und ich bitte dich, dass du uns befreist von solchen Vorstellungen und Gedanken, die so schwierige und so schmerzhafte Konsequenzen haben für uns und für andere. Dass du uns hilfst, zu vertrauen, dass die guten Dinge, die wir tun können, klein wie sie sind, eine Wirkung haben werden und dass du das Deine dazu tust, dass diese Welt ein Platz bleibt, indem wir glücklich und zufrieden leben können und alle anderen mit uns und nach uns genauso. Amen.